Hallo und herzlich willkommen zu unserer vierten Folge von G4. Diesmal Teil 2 zum Thema Werkstoffkunde. Und heute sind das neben Frank und mir noch der Chartos zu Gast. Hallo, ihr zwei.
Hallo.
Das hat schon mal gut funktioniert. Genau, in der letzten Folge hatten wir ja so ein bisschen, Franzi und Frank packen ihr Ausbildungswissen aus an der Theorie und erzählen dann ein bisschen von der Praxiserfahrung an der CNC-Maschine und warum Werkstoffeigenschaften eigentlich auch was mit Zerspannung zu tun haben und warum sie uns als ZerspannerInnen auch interessieren. Und heute haben wir uns den Chartos eingeladen, weil der uns deutlich mehr erzählen kann über das, worüber wir das letzte Mal schon angerissen haben. Aber als erstes würde ich sagen, stellst du dich erstmal vor. Wer bist du? Was machst du? Wie lange machst du es schon? Erzähl.
Ja, hallo erstmal an alle, die da zuhören oder nicht zuhören. Ich komme eben auch aus der Metallbranche, habe Werkzeugmechaniker gelernt. Das ist nun mittlerweile schon, naja, ein bisschen was mehr als 20 Jahre her. Entsprechend sind meine Ausbildungserfahrungen vielleicht nicht mehr so auf der Höhe der Zeit. Dafür habe ich natürlich in diesen mehr als 20 Jahren ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt, was eben Metallverarbeitung angeht, was CNC-Bearbeitung angeht, was eben überhaupt in dieses ganze Thema dieses Podcasts reingeht. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich mich zur Verfügung gestellt hat, als der Ruf erging, dass Franzi und Frank eben zusätzliches Wissenspotenzial haben möchten. Ja, ich arbeite im Moment, ja, grob gesagt, als Mädchen für alles in einem Werkzeugbau. Hauptsächlich bin ich mit Erodieren beschäftigt, mit Wasserstrahlschneiden beschäftigt und allen möglichen anfälligen Arbeiten, die damit zu tun haben. Das reicht von Maschineninstandsetzung bis auf technologische Fragen klären, die in diese Problemfelder hineinfallen. Ja.
Kurze, dann auf jeden Fall erstmal danke, dass du mitmachst, weil uns ist die Professorin ja abgesprungen. Dann waren wir erstmal ein bisschen traurig und dann haben wir es getwittert. Ich weiß gar nicht mehr, wie, was, wie kam, aber du hast geantwortet. Sehr schön. Dann erstmal Frage, was ist Erodieren? Weil das hast du gerade so in den Raum reingeschmissen, aber ich glaube, das ist nicht jedem klar.
Ja, also Erosionsmaschinen sind eben typische CNC-Werkzeugmaschinen. Allerdings ist das Verfahren, mit dem gearbeitet wird, eben ein bisschen was Besonderes. Genau gesagt ist es ein elektroerosives Verfahren. Also es wird mittels einer elektrischen Spannungsspitze ein Lichtbogen erzeugt, der Material abträgt. Lichtbogen klingt natürlich jetzt sehr gewaltig. Es ist also nicht wie beim Schweißen oder sowas ein riesiger Lichtbogen, der da Material in großen Mengen zerschmilzt, sondern es ist ein sehr feinfühliges Verfahren. Also die Lichtbögenchen sind sehr feine Funken, die nur im Tausendstel- oder Mikrometerbereich Material abtragen. Man kann damit sehr genau und sehr präzise arbeiten. Und der ganz große Vorteil ist, es ist ein absolut berührungsloses Verfahren. Also man hat nie Probleme mit irgendwelchen Spannsachen, mit Verzug oder ähnlichen. Und was vielleicht auch nicht unerheblich wichtig ist, man kann praktisch jedes Metall, was schmilzt, damit bearbeiten. Egal, ob es gehärtet ist, ob es weich ist, ob sonst irgendwas damit ist. Solange es den Strom leitet und solange es schmelzbar ist, kann man das erosiv bearbeiten mit einer sehr hohen Genauigkeit. Nachteil des erosiven Verfahrens ist, es dauert relativ lang. Allerdings ist es gegenüber Handbearbeitung immer noch recht schnell.
Ja, Handbearbeitung oder Schrott. Also ich habe zum Beispiel nur Berührung mit ROD-Maschinen gehabt, weil wir in meiner letzten Firma in den CNC-Maschinen häufiger die Bohrer stecken geblieben sind oder so, halt abgebrissen. Und dann kam eine ROD-Maschine und die sollte die dann retten. Es hat nicht ganz funktioniert. Habt ihr sowas auch bei euch, Frank, oder ist das bei so kleinen Teilen eher nicht?
Nee, doch, wir haben das auch bei uns in der Firma. Und wie der Charles schon sagt, ist halt der Vorteil die hohe Genauigkeit und die Oberflächengüte. Genauso hat man auch nicht den Problem mit großen Gradfahren, die dann stehen bleiben.
Mit großen was?
Also, dass ich, wenn man jetzt ein Werkstück bearbeitet, wenn man jetzt zum Beispiel ein Stück Holz sägt, hat man dann, wenn man es durchsägt, bleibt meistens keine scharfe Kante, sondern es bleibt was ausgefranst. Und das ist halt beim Erodieren nicht so.
Ah, okay.
Genau. Da hat man schöne Kanten.
Genau. Ja, also Erodieren eignet sich theoretisch sehr gut dazu, zum Beispiel abgebrochene Gewindebohrer aus Teilen herauszubekommen, damit man diese retten kann. Ist natürlich eine Frage der Maschine, also der Qualität der Maschine und des Verfahrens und wie gut man diese Teile auch in diese Maschinen reinkriegt. Aber aus eigenem Erleben bei uns aus dem Werkzeugbau kenne ich das sehr gut. Da kommt dann ab und zu schon mal ein Werkzeugmacher an, der da einen Gewindebohrer im Teil versteckt hat. Und der wird dann eben entsprechend wieder rausgemacht. Und erodieren eigentlich deswegen, es spielt für uns als Erodierer, sage ich jetzt mal, keine große Rolle, ob das zum Beispiel ein Vollhartmetallgewindebohrer oder ein normaler Vollhartmetallbohrer ist, weil Vollhartmetall kann man ja nicht mehr spanend bearbeiten. Beim Erodieren spielt das keine Rolle, der wird eben einfach elektroerosiv zerstört und damit ist er raus aus seinem Versteck und man kann das Teil weiter nutzen.
Erwähnen sollte man aber noch, dass man nur das durchgängig, also man muss durch das komplette Werkstück durchgehen mit dem Erodierdraht zum Beispiel, oder? Ein Sackloch?
Das ist jetzt einfach eine Frage der Maschine. Also es gibt ja verschiedene Erosionsmaschinen. Die große Unterscheidung sind eben, wie du schon sagst, Drahterodiermaschinen. Also das bedeutet, die Maschine ist vereinfacht dargestellt, aufgebaut wie eine Bandsäge. Also es wird ein Draht genommen als Werkzeug, der eben als Bearbeitungswerkzeug fungiert. Der wird praktisch endlos von einer Rolle abgewickelt durch das Werkstück hindurch und erodiert eben wie eine Säge die entsprechende programmierte Kontur aus. Die zweite Version der Maschinen sind sogenannte Senkerodiermaschinen, wo Kupfer- oder Graphitelektroden als Werkzeug benutzt wird. Und damit kann man natürlich dann auch Sacklöcher oder auch komplexere Formen, wie zum Beispiel im Formenbau für Plastwerkzeuge oder sowas, Negativformen oder sowas in Stahl, einerodieren.
Aber das heißt, Frank, ihr habt eine Drahterodiermaschine?
Genau, wir haben eine Drahterodiermaschine.
Ja, wir hatten eine Senkerodiermaschine, aber als ich noch in dem Betrieb war, hat sie nicht so richtig funktioniert. Das Thema hatten Chartos und ich schon in der Vorbesprechung. Ja, wo du gerade schon angefangen hast, über Vollhartmetall und so einen Kram zu reden, wäre das ja eine perfekte Überleitung zu unserem eigentlichen Thema, nämlich, was ist eigentlich Metall? Die Anfangsfrage ist natürlich immer leicht, nämlich was ist eigentlich die Definition von Metall, was ist so die Haupteigenschaft und wie wird es gruppiert?
Also die Definition von Metall kann man sich ja sicherlich in jedem besseren Wiki oder in jedem Tabellenbuch rauslesen. Das ist einfach die Stoffe, die im Periodensystem der Elemente in der Metallgruppe stehen. Das sind eine ganze Menge. Metalle definiert als solche sind eben Stoffe, die einen guten elektrischen Leiter ergeben. Das hängt damit zusammen, dass Metalle in ihrer Atomgruppe sich dadurch bilden, dass die Randelektronen eines Atomkerns sich zu einem Elektronengas abspalten und sich die übrig gebliebenen Atomrümpfe zu einem Gitter anordnen und dieser Stoff, der dabei entsteht, ist eben das ganze Metall. Das hat bestimmte Eigenschaften, die eben zur Definition der Metalle gehören. Das geht eben los mit elektrischer Leitfähigkeit, es geht weiter mit guter Verformbarkeit und es gilt wohl auch der sogenannte Metallglanz als Definition für das Metall. Ja. Gruppiert werden die Metalle meistens in ihren Verwendungsbereichen beziehungsweise aus traditionellen Gründen werden zum Beispiel Gruppierungen wie in Leichtmetalle und Schwermetalle getroffen, in Edelmetalle und in Eisen- und in Nicht-Eisenmetalle, wobei die letzten beiden Gruppen Nicht-Eisen- und Eisenmetalle einfach deswegen ist, weil Eisenmetalle eine der am häufigsten verwendeten Werkstoffe seit keine Ahnung, wie viel 100 Jahren schon sind. Also fast die gesamte Industrialisierung fußt ja auf Eisenmetallen. Ja?
Ja.
Ich habe da eine Frage gehört.
Nee, ich wollte was sagen, seit der Eisenzeit.
Ja.
Okay. okay, jetzt bin ich historisch nicht so gebildet, als dass ich wüsste, was ist. Ich müsste es nachschauen, wann die Eisenzeit begonnen hatte. Wir können uns ja darauf einigen, lange.
Nach der Bronzezeit.
Ja. 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 Wir sind ja auch schon ein bisschen auf die unterschiedlichen Eigenschaften und Eingruppierungen eingegangen, also auch auf die Nicht-Metalle. Und was bei uns ja ein bisschen im Fokus ist, ist so ein bisschen die Eisenmetalle. Es können natürlich auch andere Sachen zersparnt werden, aber der Klassiker in der Zersparnung ist natürlich eigentlich Stahl. Das heißt, was ist eigentlich Stahl? Also Stahl besteht aus Eisen und Kohlenstoff. So, wie geht's weiter?
Also, wie geht's weiter? Also, die Definition sozusagen, wie man aus einem Metall, also in dem Falle reden wir ja letztendlich von Eisen. Eisen ist ja einfach ein Element des Periodensystems. Also, es gibt freies Eisen, was eben rein ist, also aus keinen anderen Stoffen besteht. Das Problem bei der Sache ist, das ist lange kein Stahl. Also Eisen und Stahl ist zwar derselbe Grundstoff, aber ist eigentlich nicht vergleichbar. Das hängt damit zusammen, reines Eisen, also wenn man tatsächlich chemisch reines Eisen irgendwo haben würde, kann man technisch fast für nichts verwenden. Es ist erstens sehr spröde, also es kann keine großen Belastungen standhalten. Es hat ein paar weitere unangenehme Eigenschaften, wie zum Beispiel, dass es schlagartig von einem festen Zustand in den flüssigen übergeht, wenn man es erwärmt, und ähnliche chemische Eigenschaften, die technologisch sehr ungünstig sind. Wie wird jetzt aus Eisen oder aus reinem Eisen Stahl? Man mengt andere Stoffe dabei. Der Hauptbestandteil, der aus Eisen Stahl macht, ist Kohlenstoff. Es kann allerdings nicht beliebig viel Kohlenstoff dem Eisen beigemischt werden. In der Regel bezeichnet man Stahl als eine Eisenlegierung mit Null oder etwas mehr als Null natürlich, aber von Null bis etwa 2% Kohlenstoff. Es gibt ein paar Ausnahmen, wo ein bisschen mehr Kohlenstoff drin sind, und es gibt noch speziellere Eisen- oder Stahlsorten, die sehr hoch mit Kohlenstoff legiert sind. Das sind dann meistens, oder die fast alle sind dann Gussmetalle, also Stahlguss, Grauguss oder Weißguss oder ähnliches. Die haben dann höhere Legierungsbestandteile von Kohlenstoff. Ja, das ist eigentlich die Hauptdefinition von Stahl, also Eisen mit Kohlenstoff. Damit natürlich ein technisch sehr hochwertiger Stahl daraus wird, also sprich der heutigen industriellen Anforderungen auch genügen kann, ist natürlich nicht bloß Kohlenstoff als Legierungsbestandteil dabei, sondern auch andere Legierungsträger, die bestimmte Eigenschaften hervorheben bzw. bestimmte negative Eigenschaften zurücktreten lassen. Und diese Mischung aus Legierungsbestandteilen ist natürlich ein sehr komplexes Thema, was den Rahmen des Podcasts sicherlich sprengen würde, was eben auch schon sehr lange Bestandteil der Materialforschung ist. Eigentlich seitdem die Menschen Eisen verarbeiten, hat man da versucht, erst alchemistisch, später dann natürlich mit einem wissenschaftlich fundierteren Hintergrund, diese Legierungsbestandteile zu optimieren und da auch jederzeit neue Legierungsbestandteile zu finden, die in irgendeiner Form die technologischen Eigenschaften positiv beeinflussen.
Zu den Legierungselementen wollten wir trotzdem nachher auf jeden Fall nochmal kommen. Was bei Stahl auf jeden Fall noch spannend wäre, du hattest noch in der Vorbereitung die Formulierung verwendet mit, damit Stahl entsteht, müssen sich austenitische Kerne bilden, die für die Verformbarkeit der Legierung sorgen.
Ja, also das hängt damit zusammen, du hattest in dieser vorbereitenden Arbeit ja die Frage gestellt von dem Kristallgefüge. Also Metalle bilden sich meistens, oder überhaupt die meisten Metalle bilden als in ihrer festen Form einen Kristall. Das hängt einfach damit zusammen, dass die Atome sich eben elektrochemisch anordnen und dabei eine Gitterstruktur bilden. Und diese Gitterstruktur ist im Prinzip eine Kristallstruktur. Also das ist genau dasselbe, als wenn man einen Diamanten hat oder irgendeinen anderen Edelstein. Das ist ja auch ein Kristallschnitt und genau dasselbe machen auch Metalle. Das Problem ist natürlich, dass Metalle nicht so schön sind wie Diamanten. Sie sehen in der Regel relativ grau aus und das hängt einfach damit zusammen, dass diese Kristalle in einem Metall eben nicht als ein einzelner großer Kristall wachsen, sondern sie wachsen aus der Schmelze, aus lauter Kristallisationskeimen. Also das bedeutet, wenn man jetzt eine Schmelze hat, dann ist alles flüssig, die Atome sind noch so mit Temperatur versehen, dass sie sich völlig wild und willkürlich bewegen können. Und erst wenn man diese Schmelze abkühlt, fangen sich an, Kristallisationskeime zu bilden. Also in der gesamten Schmelze bilden sich massenhaft über die gesamte Menge an Materialvorrat kleine Keime, über die Kristalle wachsen. Und die wachsen praktisch, sobald sie aneinander stoßen, zusammen. Und damit bildet sich ein Gefüge, was man beim Stahl oder in der Metallverarbeitung eben als Körnung oder als Korngrenzen oder Korne
was man bezeichnet. Auch sehr gut. Jetzt kommt dieses ominöse Eisenkohlenstoffdiagramm. Was ein gutes Handblatt ist, wo das grafisch dargestellt wird, wo man halt die Temperatur und den Kohlenstoffgehalt hat in der X- und Y-Achse und dort eingezeichnet sind, in welchem Verlauf sich die Gitterstrukturen befinden, also wie die Übergänge sind.
Ja, also im Prinzip ist das Eisen-Kohlenstoff-Diagramm ja so ein bisschen so das heilige Buch der Werkzeugtechnik oder der Werkstofftechnik vielmehr. Und wie Frank eben schon richtig sagte, dort sind im Prinzip die einzelnen Phasenzustände des Stahls bzw. der Stahllegierung drin ersichtlich. Also bei welchen Temperaturen und bei welchen Legierungsbestandteilen und Mengen sich welche Phasen bilden. Als Phase bezeichnet man bei dem Stahl die Struktur dieser Körnigkeit, also aus welchen Kristallschnitten bzw. Kristallstrukturen die Stahlkörner in dem Falle bestehen. Bei Stahl sind das im Prinzip eigentlich bloß zwei. Das ist das sogenannte kubisch raumzentrierte bzw. kubisch flächenzentrierte Kristallstruktur.
Genau, das ist einmal das Austenit, das ist das kubisch flächenzentrierte und das Ferrit ist das kubisch raumzentrierte. Das ist das, was auch in diesem Eisen-Kohlenstoff-Diagramm dasteht. Da stehen halt dann die Fachwörter drin.
Ja. Vielleicht als kurze Ergänzung, wir stellen natürlich den Link zu einem Eisen-Kohlenstoff-Diagramm später auch noch in die Shownotes. Das heißt, ihr könnt euch das dann auch mal angucken. Aber jetzt weiter.
Ja, also was vielleicht noch relativ interessant wäre, ist, dass man über dieses Eisen-Kohlenstoff-Diagramm zum Beispiel auch entsprechende Phasensprünge ablesen kann. Das ist insofern interessant für die Technologie, dass Stähle in ihrem Rohzustand zwar relativ elastisch sind, plastisch verformbar, was natürlich sehr hervorragend ist, wenn man zum Beispiel ein Stahlteil schmieden möchte oder biegen möchte. Allerdings hat man ja auch Fälle, wo man den Stahl eher recht hart und federnd haben möchte, also sprich zum Beispiel für ein Messer oder sowas oder eine Feder in einem Auto oder so. Und damit kann man in dem Eisen-Kohlenstoff-Diagramm ablesen, welche Phase dies ermöglichen. Zum Beispiel kubisch flächenzentriertes Gefüge im Stahl erlaubt eine hohe plastische Verformbarkeit, eine Zähigkeit des Stahls. Kubisch raumzentrierte Gefüge erlauben eher einen sehr harten Metall, also einen gehärteten Stahl beziehungsweise einen federharten Stahl. Und man kann nachträglich, also nachdem man praktisch Stahl erschmolzen hat und irgendwas daraus gefertigt hat, diesen Gefügezustand oder diese Phase des Stahls ändern, indem man eben ihn über die entsprechende Sprungtemperatur, wo er seine Gitterstruktur ändert, erwärmt und dann rapide abkühlt, sodass der Stahl im Prinzip keine Zeit mehr hat, den Phasenübergang wieder zurück abzuwickeln. Und kann dann zum Beispiel aus einem kubisch flächenzentrierten Gefüge ein kubisch raumzentriertes Gefüge machen, was eine deutlich höhere Härte aufweist. Das ist für jede Legierung ist das ein bisschen anders. Da gibt es dann entsprechende Tabellen und Abweichungen dazu. Es gibt dort auch entsprechende komplexe Regelungen, dass man zum Beispiel den Stahl nicht überhärtet, dass er spröde wird, sondern dass man den dann zum Beispiel nochmal anlassen muss. Anlassen versteht man darunter, dass man den Stahl, nachdem man ihn vom Härten wieder abgekühlt, also abgeschreckt hat, dann nochmal auf eine bestimmte Phasentemperatur erwähnt, dass sich das die Härtespannungen, die sich dabei bilden, wieder entspannen können, ist eine relativ komplexe Sache, macht in der Regel irgendeine Fachbetrieb, also irgendeine Härterei für jemanden, macht ihr das. Und damit kann man eigentlich diese Phasen, die in dem Eisenkohlenstoffdiagramm sind, sehr genau und sehr exakt technologisch nutzen für eben seinen Einsatzzweck, den man benötigt.
Das ist wo du das gerade erwähnt hast, mit dem man möchte natürlich nicht, dass es zu hart wird. Das ist so der Klassiker, wenn man an der Bohrmaschine steht, zu wenig kühlt und dann HSS, also ein Schnellschnittstahlbohrer, der relativ weich ist für einen Bohrer, verwendet und der wird dann zu heiß, glüht und dann ist er hinüber und man braucht damit eigentlich gar nicht mehr schneiden.
Ja,
das ist so der Anfängerklassiker unter Leuten, die mit Bohrmaschinen arbeiten.
Der Trick dabei ist, beim Härten hat man noch das Vorteil, wenn du jetzt deinen glühenden Bohrer noch mit, jetzt glüht er ja, jetzt kühle ich mal, abschreckst, kann es sogar passieren, der bricht ja sofort ab. Also zerfällt regelrecht in Bruchstücke. Und das ist genau das Problem, was ich damit meine. Man kann Stahl sehr, sehr hart härten. Also man kann ihn fast in den reinen Verrittzustand überführen oder zumindest die hochlegierten Werkzeugstähle. Das Problem bei der Sache ist, dass wenn man das tut, sind sie technologisch fast für nichts mehr zu gebrauchen, weil sie eben tatsächlich dann empfindlich sind wie Glas. Hinzu kommt noch, das Gefüge des Stahls besteht eben, wie gesagt, aus lauter kleinen Kristallkörnern, die aneinander gewachsen sind. Dadurch entstehen bei thermischen Belastungen, also thermische Belastungen wie zum Beispiel im Härteprozess und so weiter, in diesem Gefüge Spannungen, weil sich natürlich diese unterschiedlichen Legierungsbestandteile, unterschiedlichen Körner und so weiter, die können sich alle unterschiedlich stark ausdehnen und zusammenziehen und es kommt eben in diesen Phasenbrüchen des Stahls zu hohen Spannungen. Und diese Spannungen verstärkt man eben durch diesen Härteprozess und das kann so weit führen, dass man, ich sag mal, ein Metallteil, was man extrem gehärtet hat, ohne es spannungsfrei zu machen, an einer Ecke mit einem Hammer anschlagen kann und das Ding springt auseinander wie eine Porzellantasse. Das kann man sich in dem Moment vielleicht sogar gar nicht vorstellen. Es ist aber tatsächlich erlebbar, sowas. Es gibt immer sehr große Augen im entsprechenden Bereich, wenn sowas passiert. Passiert im Normalfall eigentlich nur dann, wenn zum Beispiel eine Härterei einen Fehler gemacht hat oder in der Materialauswahl Fehler gemacht hat. Also aus der Erfahrung zu sagen ist zum Beispiel, dass im Werkzeugbau sowas ab und zu passiert, dass eben sogenanntes Falschmaterial vorbereitet und hergestellt wird. Es wird in die Härterei geliefert, die sollen dieses Material härten, was natürlich falsch vorbereitet wurde. Die Härterei weiß es nicht und behandelt es entsprechend falsch und die Teile kommen entweder extrem stark verzerrt wieder, also durch die starken Spannungen verbogen bzw. verzogen. Oder es passiert eben, dass sie bei der Nachbearbeitung dann einfach sich in ihre Einzelteile auflösen, also regelrecht zerspringen. Also es ist da schon technologisch notwendig, sich tatsächlich an das Eisenkohlenstoffdiagramm zu halten.
Nochmal kurz zu der Gitterstruktur, also der Hauptunterschied zwischen raumzentriert und flächenzentriert ist, wie der Name schon sagt, wenn man sich jetzt zum Beispiel so ein Tetrapack vorstellt und da hat man die Strukturen, wie die Atome aneinander haften, ist halt bei flächenzentriert sind bloß die Ummantelungen zusammen und beim raumzentrierten ist halt in der Mitte noch ein Kern und das macht das Ganze so stark und halt nicht plastisch verformbar, so fest.
Ja, also vielleicht, um darauf einzugehen, also kubisch flächenzentriert heißt so viel wie, es ist ein Würfel, an jeder Ecke des Würfels sitzt sozusagen ein Eisenatom, die sind durch die Atombindungs- bzw. elektrostatischen Kräfte aneinander gebunden, eben genauso, wie man sich das bei einem Würfel vorstellt, die sechs Seiten. Dieses Modell ist relativ verformbar. Man kann sich das vorstellen, wirklich, als wenn man zum Beispiel eben Kastanien mit den Streichhölzern zusammensteckt oder sowas. Und wenn man da eine Ecke festhält und die andere Ecke schiebt, dann wird aus dem schönen Würfel, den man da gebaut hat, relativ schnell irgendein parallelogrammartiger Rhombus. Entsprechend verhält sich eigentlich auch der Stahl. Deswegen ist das kubisch flächenzentrierte Kristall des Stahls, diese Phase, relativ gut plastisch verformbar. So, wenn man jetzt die Phase ändert auf kubisch raumzentriert, wie Frank schon sagte, gibt es dann eben noch ein Eisenatom in der Mitte des Würfels und das ist elektrostatisch dann auch zu seinen Ecken verbunden. Das kann man sich eben genauso vorstellen, als wenn man in sein Gerüst oder in sein Kastanienmodell da eine zusätzliche Verstrebung noch hineinbaut. In dem Moment ist eben dieses Kristall deutlich besser gegen mechanische Belastung resistent und kann natürlich viel größere Kräfte absorbieren und das führt eben dann zu einem härteren und elastischeren Stahl.
Genau. Gut. Ja. Jetzt können wir noch weitergehen, wenn wir das Eisenkohlenstoffdiagramm schon haben, da ist ja unten die Achse der Kohlenstoffgehalt. Und da ist ja diese magische Grenze, was man dann auch sieht, bei rund 2%. Mhm. Ab dann spricht man ja auch nicht mehr von Stahl, sondern von Guss.
Ja.
Und dieser Hauptunterschied zwischen Stahl und Guss ist ja dann, dass, so wie ich es sehe, dass dann dieses kubisch raumzentrierte nicht mehr vorhanden ist.
Nee, oder? Das ist so jetzt nicht. Also das ist eine Folge. Das Problem bei der Sache ist einfach das, es gibt ein gewisses Sättigungsgrad, wie viel Kohlenstoff Eisen aufnehmen kann. Also man kann sich das vielleicht bildlich vorstellen, wenn man ein Glas Tee hat und Zucker hineintut, löst sich der Zucker in dem Tee ja am Anfang auf und man hat das Phänomen, dass eigentlich gar nicht mehr Tee in dem Glas wird, obwohl man ja einen Haufen Zucker reinschüttet. Das liegt einfach daran, weil sich der Zucker eben im Tee löst und genauso löst sich Kohlenstoff im Eisen. Also sprich, in dem kubischen Würfel der Eisenkristalle ist ja Platz. Also die liegen ja nicht eng aneinander gedrückt, sondern die haben ja einen gewissen Zwischenraum. Und in diesen Zwischenraum passt eben ein Kohlenstoffatom hinein. Und auf diese Art und Weise kann man eben das Eisen mit Kohlenstoff sättigen. Und die Sättigungsgrenze liegt etwa bei 2%. Sobald man jetzt den Kohlenstoffanteil in der Stahlschmelze erhöht oder noch größer macht, das ist übrigens bei Roheisen der Normalfall, also wenn man jetzt in die Eisenzeit zurückgeht, als früher eben einfach Eisenerz ausgeschmolzen wurde und hat Roheisen erhalten, dann ist das einfach Eisen mit sehr hohem Kohlenstoffanteil gewesen. So, und damit ist das Eisen übersättigt mit Kohlenstoff und der Kohlenstoff wird dann in anderen Elementen frei oder beziehungsweise gebunden. Je nachdem, was im Eisen-Kohlenstoff-Diagramm da zu sehen ist, ist das dann eben als Carbid eingelagert in das Eisen, also als Fe3CO war es, glaube ich. Ich habe jetzt die Formel nicht im Kopf, müsste ich jetzt kurz nachschlagen. Beziehungsweise lagert sich das Graphit tatsächlich, der Kohlenstoff tatsächlich als Graphitkorn oder als lamellenartigen Ausscheidung sozusagen in den Gefügegrenzen ein. Also es ist dann tatsächlich in dem Gussstahl ist dann tatsächlich reiner Kohlenstoff als Gefügekorn enthalten. Also meistens sind es eben zum Beispiel bei Grauguss ist das eben kugelförmige Graphitblasen. Bei Stahlguss sind es lamellenförmige Graphit-Einlagerungen in den Gefügegrenzen. Ja.
Und um sich das vielleicht so ein bisschen plastischer vorzustellen, also einerseits werden wir da auch wieder einen Link reinstellen, weil da gibt es schöne Bilder aus der Forschung quasi, wo man sowas sieht. Aber diese Lamellen kann man sich so ein bisschen wie dieses Vianetta-Eis vorstellen. Also weiß nicht, ob ihr das kennt. Aber wenn man da so, das ist ja so immer so ganz dünne Schokoblättchen und zwischendrin das Eis, wenn man da mit dem Löffel reinsticht, sieht man, wo im Prinzip die instabileren Punkte des Materials sind und wo dann das Eis auseinanderfällt. Mhm. Das finde ich immer ein sehr schönes Beispiel, auch wenn man dabei an Eis denken kann.
Ja, ist sicherlich richtig. Wie gesagt, das ist eigentlich diese dieses Sättigungsverhalten mit Kohlenstoff im Eisen. Es gibt diverse Legierungsbestandteile, die können das positiv oder negativ beeinflussen. Zum Beispiel hochlegierte...
Ja, okay. Falsch. Du versaust mir die Überleitung.
Oh, Entschuldigung.
Nein, einfach weil ich gerade das Gefühl habe, wir sind jetzt gerade an einem ganz kurzen Punkt, um nochmal ganz kurz zusammenfassen, weil dann können wir zu den Legierungen und dann darfst du direkt weiterreden. Weil wir haben ja jetzt quasi einen ziemlich schnellen Galopp durch einmal, was ist Metall, was ist Stahl, was ist das Eisenkohlenstoffdiagramm und gemacht, einfach nochmal kurz zusammenfassen, dass das Spannende an Metall unter anderem die freischwebenden Elektronen sind, dass es dadurch viele spannende Effekte gibt und die Kernaussage im Prinzip war jetzt zum Schluss, wir haben das Eisenkohlenstoffdiagramm und können anhand dessen sehr viel beobachten, nämlich unter anderem, wie dieses Material, das Metall, aufgrund seiner unter anderem chemischen Eigenschaften und Kristallgitter und atomaren Struktur sich dann verhält. Also in einem Eisenkohlenstoffdiagramm kann man dann ablesen anhand von Temperatur und Verhältnis von Eisen zu Kohlenstoff, wie sich es dann fügt und was es dann tut. So ganz, ganz grob und runtergebrochen gesagt. So, damit wir hier einfach mal ganz kurz einen Break haben. Weil ich glaube, wenn man das noch nie gehört hat, ist das sehr viel auf einmal. Genau, du wolltest gerade zu den Legierungen kommen, weil natürlich besteht Stahl, arbeitet man nicht nur mit Stahl, der rein aus Eisen und Kohlenstoff besteht, sondern wir haben ja vorhin ganz am Anfang auch schon mal so Begriffe wie Vollhartmetall erwähnt oder hatten auch in der letzten Folge schon sowas wie Schneidstelle erwähnt, die ja sowas wie Titanlegierungen haben und haben vorhin auch schon mal HSS erwähnt, was ja auch im Prinzip eine gewisse Legierung ist. Und du hattest gerade bei den Hochlegierten angesetzt.
Ja,
gerade erklären.
Ja, das war jetzt eigentlich bloß, weil es genau zu dem Thema passte, die Sättigung von dem Kohlenstoff im Eisen. Legierungen. Stahl alleine ist, wie gesagt, das sogenannte Roheisen, beziehungsweise das, was früher als Roheisen geschmolzen wurde, ist eben, wie gesagt, mit viel zu viel Kohlenstoff behandelt worden. Also das findet man heutzutage in der technologischen Anwendung eigentlich gar nicht mehr. Irgendwann gab es dann eben clevere Leute, wie zum Beispiel diesen Herrn Martin, der das Siemens-Martin-Verfahren erfunden hat, aus dem Roheisen den überzähligen Kohlenstoff loszuwerden. Es wird heutzutage mit verschiedenen Verfahren gemacht. Es gibt da Elektroschmelzverfahren, das Sauerstoffblasverfahren, eben das angesprochene Siemens-Martin-Verfahren und noch sicherlich eine ganze Reihe exotische Sachen. Soll uns eigentlich nicht weiter interessieren, außer dass wir eben den zu vielen Kohlenstoff aus dem Eisen rauskriegen. Bei der ganzen Aktion, wenn Stahl geschmolzen wird, werden in der Regel noch irgendwelche Additive hinzugeführt. Eben Legierungsbestandteile.
Additive sind Zusatzstoffe.
Ja, Zusatzstoffe. Wie beim Benzin. In der Regel sind diese Legierungsbestandteile andere Metalle, einfach aus dem Grund, weil sie sich eben legieren lassen. Also legieren heißt eigentlich weiter nichts, dass die verschiedenen Metallarten im Schmelzbad eine homogene Verbindung eingehen. Also sie trennen sich nicht ab, wie zum Beispiel jetzt Wasser und Öl sich ja eigentlich nicht mischen lassen, sondern sie gehen eben eine innige Verbindung miteinander ein. Deswegen sind die meisten Legierungsstoffe, die man hat, sind andere Metalle. Bekannteste Legierungsstoffe sind vielleicht Vanadium, weil man eben, wenn man irgendwo einen Schraubenschlüssel kauft, steht dann immer so ganz grün groß drauf Chrom-Vanadium-Stahl oder sowas. Also sind eben Chrom- bzw. Vanadium-Legierungsbestandteile. Chrom als Legierungsbestandteil ist wahrscheinlich mit einer der am häufigsten und am meisten verwendeter, einfach aus dem Grund, weil Chromstähle, also mit besonders hohem Chromanteil, gelten als diese sogenannten rostfreien Stähle, also ein sogenannter hochlegierter Stahl mit mehr als 14-15%, beziehungsweise so ab 18% gilt als rostfreier Stahl. Also das ist das, was man eben so dann irgendwo draußen findet, diese typische nicht rostenden Geländer oder da das Besteck in der Schublade, wo da eben so schön rostfrei draufsteht oder so. Das ist eigentlich nichts weiter wie ein hochlegierter Chromstahl.
Da könnte ich gleich mal einfügen, wo wir gerade bei den Legierungen, da kommen wir wieder auf die Stahlsorten bzw. die Werkstoffnummern mit. Da gibt es ja auch verschiedene DIN-Nummern und wie man den Stahl halt benennen kann. Da gibt es halt einmal diese neuere, wo es halt 1.4205 ist, beziehungsweise früher, wo das noch hieß, wenn das jetzt zum Beispiel, ich habe es gerade bei der Wikipedia, 30NICRMO12-6 ist. Also, das sieht man einmal mit den Zahlen, denke ich mal, ist man, wenn man dann halt wirklich tagtäglich damit zu tun hat, blickt man dann durch, während diese letzte, was ich gesagt habe, mit den 30NICRMO12-6, das noch eingängiger ist.
Ja, also das ist im Prinzip, was Frank sagt, die Einordnung der verschiedenen Stähle, beziehungsweise wie man den Überblick behält in den ganzen Legierungen. Die Legierung von Stahl als solches ist eine sehr komplexe Sache. Also ich hatte es, glaube ich, schon mal erwähnt oder hatte ich es bloß eher in die Vorbereitung erwähnt. Also man kann nicht jetzt so eine Art Superlegierungsstoff oder sowas aus der Luft greifen. Das gibt's nicht. Es ist also Stahl zu legieren und damit in bestimmten technologischen Eigenschaften hervorzukehren, ist eine recht komplexe Sache. Also das kann man auch nicht irgendwie so einfach mal so theoretisch arbeiten. Da gehört sehr viel Forschung und Entwicklung und Laborwissen dazu, das eben wirklich sehr zielgerecht zu machen. Entsprechend haben sich eben im Laufe der Jahre da eine gewisse Ordnung herauskristallisiert, die eben in diese Stahlbezeichnung gemündet hat, die Frank jetzt erwähnt hat. Wobei das eine eben die DIN-Nummer ist, die eben einfach klassisch durchnummeriert ist nach einem bestimmten Schema. Also das ist dieses eben, wie Frank schon gesagt hatte, der eben den 1.2379 ist zum Beispiel ein hochlegierter Werkzeugstahl oder ein 1.1730 ist eben ein Kaltarbeitsstahl, der als unlegierter Kaltarbeitsstahl gilt, weil er eben nur mit ein bisschen Wolfram und ansonsten bloß mit Kohlenstoff legiert ist. Diese Nummern, die da eingeführt wurden, geben eine gewisse Systematik wieder. Also das 1 Punkt zum Beispiel steht einfach nur für einen legierten Stahl. Es gibt dann eben zum Beispiel 2 Punkt, 3 Punkt, die für entsprechende Nicht-Eisenmetalle stehen, beziehungsweise dann mit 4 Punkt und so weiter für entsprechende nicht-metallische Werkstoffe. Also sprich, diese DIN-Nummern umfassen im Prinzip alle Werkstoffe, die man so in der Technik oder in der Industrie benutzt. Die andere Systematik ist einfach die Legierungsbestandteile des Stahls direkt beschrieben. Also diese kryptische Bezeichnung, die man vielleicht ab und zu mal findet, auf einem, was weiß ich, in einer Stahlbestellung oder sowas oder bei den entsprechenden Normblättern oder sowas, ist dann eben zum Beispiel für den 1.1730 ist einfach C45W. Das bedeutet, der hat 0,45% Anteil Kohlenstoff und nicht nennenswerte Mengen an Wolfram als Legierungsbestandteil. Oder als hochlegierter Stahl der 1.2379, das ist ein X155CAVMO121. So, und dafür gibt es eine Leseregel. Das X bedeutet zum Beispiel einfach nur, es ist ein hochlegierter Stahl. Damit ist die erste Kennzahl, diese 155, der Kohlenstoffanteil in Hundertstel Prozent, also in dem Falle mit 1,55% Kohlenstoff. Dann sind Chrom drin, in dem Falle 12, beziehungsweise mit einem Multiplikator zu versehen, also sind es 0,4, ich bin schlecht im Kopf rechnen, 0,4% Chrom. Es sind dann noch geringe Mengen Vanadium und geringe Mengen Molybden in diesem Stahl drin. Also sprich, mit dieser Bezeichnung kann man den Stahl sehr genau klassifizieren. Man weiß ganz genau, die Legierungsbestandteile sind enthalten und findet halt den Stahl eben auch garantiert wieder. Hat auch ein bisschen was mit, Wiederholbarkeit im Stahlwerk zu tun. Also im Prinzip ein Stahl, der so definiert ist, muss diese Legierungsbestandteile auch einhalten, damit er eben seine technologischen Werte auch erreicht und erhält.
Was ja relativ wichtig ist bei dem, was mit Stahl gemacht wird. Also mit den ganzen Kürzeln zum Beispiel, das ist wirklich ein großer, großer Teil, das haben wir, glaube ich, schon mal erwähnt, in der Ausbildung zur Industriemechanikerin zum Beispiel, da muss man das ganz oft machen, weil schon erwartet wird, dass man aussuchen kann, welchen Stahl braucht man eigentlich oder was für Eigenschaften hat den und das dann deuten kann. damit man da arbeiten kann.
Genau. Das ist auch bei den Zerspannungsmechanikern, ich würde sagen, das ist generell bei allen Metallberufen ein großer Faktor.
Ja, ist letztendlich verständlich, weil letztendlich ist ja das der Werkstoff, mit dem man tagtäglich umgeht und man sollte dann nicht irgendwie plötzlich nicht wissen, wie es weitergeht, bloß weil irgendjemand gekommen ist und gesagt hat, ja, wir brauchen für die und diese Arbeiten den und den Stahl.
Ja. Dann waren wir bei den Legierungselementen und hatten jetzt Chrom ein bisschen angesprochen.
Ja.
Du hattest Vanadium noch erwähnt, das ist ja auch, also es verbessert zum Beispiel die Zähigkeit und die Elastizität. Wir können ja noch zwei, drei andere Beispiele von Legierungselementen geben, was die so mit dem Metall machen.
Ja, was vielleicht noch erwähnenswert wäre, weil wir ja gerade die ganze Zeit die verschiedenen Gefüge und chemisch-physikalischen Bestandteile von Stahl hatten. Es gibt eben gewisse Legierungsbestandteile, wie eben in diesem Beispiel Chrom, der auch selbst Kohlenstoff absorbieren kann. Das führt dazu, dass man mithilfe von Chromlegierung eben sehr hoch legierte Stähle herstellen kann. Die eben auch über diese magische 2% Sättigung des Kohlenstoff hinausgehen können. Und das liegt einfach daran, dass eben alles, was der Stahl an Sättigung von Kohlenstoff nicht mehr aufnehmen kann, zu einem gewissen Maße der Chrom absorbieren kann. Wäre vielleicht noch zu erwähnen, wie komplex das Thema mit Legierungsbestandteilen sind. Ja, Vanadium wurde angesprochen. Franziska hat ja gesagt, dass es Vanadium die Zähigkeit, Elastizität im Allgemeinen einen verbessert. Mangan als Legierungsbestandteile erhöht zum Beispiel die Schweißbarkeit eines Stahls. Das Problem ist in der Praxis, dass sehr hochlegierte Werkzeugstähle sehr schlecht schweißbar sind. Das bedeutet, die erfordern entweder einen sehr technologisch hohen Aufwand, also mit entsprechenden Zusatzstoffen beim Schweißen, mit Laserschweißanlage im Vakuum oder im glühenden Zustand zu schweißen. Also es ist nicht einfach, diese Stähle zu schweißen. Dafür gibt es dann eben entsprechende Manganstähle, die eben besser zu schweißen sind, beziehungsweise eben die in entsprechenden Verwendungen, zum Beispiel als Baustahl, bei Moniereisen, bei Betonkonstruktionen und dergleichen, wo eben sehr viel geschweißt wird, wird eben mit Manganstählen gearbeitet.
Kurzer Einwurf, was sind Moniereisen?
Moniereisen sind die Bewährungen in Betonkonstruktionen. Also Beton ist ja zwar ein relativ guter Baustoff, hat aber eine sehr, sehr schlechte Zugfestigkeit. Also fügt man in den Beton Stahl ein und der Stahl übernimmt praktisch die Zugfestigkeitsaufgabe, die der Beton eben nicht leisten kann. Also es ist sozusagen ein Verbundwerkstoff. Und diese eingefügten Stahlteile nennt man Moniereisen. Also das ist einfach die Fachbezeichnung dafür.
Dann könnte man noch.
Wie gesagt, Manganstähle oder Mangan als Legierungsbestandteil hat allerdings nicht nur Vorteile. Manganstähle haben zum Beispiel den großen Nachteil, dass sie in thermischen Prozessen, also zum Beispiel im Härteprozess oder dergleichen, ihre Maßhaltigkeit verlieren. Das ist sicherlich für einen Laien, der sich damit überhaupt nicht auskennt, nicht vorstellbar so ohne weiteres, aber Stahl kann im Härteprozess unglaublich stark schrumpfen beziehungsweise auch wachsen. Und das ist manchmal sehr, sehr stressig in der Fertigung, wenn Teile, die eben durch den Härteprozess laufen, dann stellenweise im Millimeterbereich größer oder kleiner werden können, also die Maßhaltigkeit dabei verlieren. Und eine maßgebliche Ursache dafür ist zum Beispiel der Legierungsbestandteil Mangan. Deswegen verwendet man zum Beispiel bei gehärteten Werkstücken, die also die eine entsprechend hohe Werte haben müssen, hochlegierte Wolframstücke oder eben hochlegierte Chromstähle, die deutlich maßstabiler sind in thermischer Belastung.
Mhm. Ja. Frank wollte, glaube ich, noch was sagen.
Ja, ich wollte dann noch, dass wir es zum Molybdän wechseln, weil das war da mit bei dem Beispiel, was du gerade erklärt hast.
Also. Was mich eigentlich bei den Nachteilen von Mangan gerade so ein bisschen überleiten wollte, Es gibt natürlich eben nicht nur rein positive Legierungsbestandteile, sondern es gibt eben auch negative Legierungsbestandteile, wie zum Beispiel von Blei und Schwefel. Mhm. Beide Legierungsstoffe sind eigentlich unerwünscht im Stahl. Also man versucht sie eigentlich komplett zu vermeiden oder sogar aus der Schmelze herauszufiltern. Es gibt allerdings Einsatzbedingungen, wo man Schwefel und Blei im Stahl belässt. Das sind die sogenannten Automatenstähle, die einfach dazu verwendet werden oder beziehungsweise wo die Legierungsbestandteile von Blei und Schwefel dazu verwendet werden, dass der Stahl spröder wird und sich viel besser in entsprechenden Automatenbearbeitungen zerspannen lässt. Also die Spanbruch geht nach oben, beziehungsweise die Neigung, dass sich die Späne irgendwo um Fräser oder Drehteile wickeln und so weiter, wird herabgesetzt, dass sie einfach so spröde sind, dass sie sofort bei der Bearbeitung ja, davon bröseln. Ja, Molybdän erhöht massiv die Verschleißfestigkeit im Stahl, wird deswegen für hochbelastete Teile sehr gern verwendet, also wie zum Beispiel für Wellen, Zahnräder, Kugellager und dergleichen mehr. Nickel wäre vielleicht noch zu erwähnen als Legierungsbestandteil, der eben die thermische Stabilität deutlich nach oben setzt und eben die Festigkeit, also sehr harte Werkstücke, Messerklingen zum Beispiel in der Buchdruckerei, womit eben große Papierstapel oder dergleichen geschnitten werden, die werden eben aus Molybdän-Nickelstählen zum Beispiel hergestellt. Ja. Fragen?
Ja. Einmal mit Legierungselementen erschlagen.
Ja, so sehr ungefähr. Gut. Ja, also was ich wichtig finde zu erwähnen, ist tatsächlich, selbst wenn ich jetzt hier so einen groben Aufriss gegeben habe, es ist nicht so, dass man jetzt sagen kann, okay, in den Stahl haue ich jetzt haufenweise Nickel oder Molybdän rein und dann wird er besonders verschleißfest oder besonders hart oder wie auch immer. Es ist ein sehr feinfühliges Abstimmen verschiedenster Legierungsbestandteile notwendig, um eben die entsprechenden technologischen Eigenschaften zu erreichen. Also das ist ein wirklich komplexes Thema, was nicht so einfach ist, weil sich verschiedene Legierungsbestandteile eben auch gegenseitig verstärken, verschlechtern, komplexe Räume einnehmen können. Also das ist wirklich, da kann man Jahre drüber studieren, ja, über diesen Thema.
Wäre ja auch nur halb so spannend, wenn es nicht kompliziert wäre. Das ist wie beim, ja, Bierbrauen, mehr Hopfen ist nicht automatisch gut. Ja. Aber okay, dann natürlich als Zerspanungsmenschen interessiert uns, was ist mit der was ist mit den Legierungselementen der Schneidstoffe? Also wir haben jetzt die ganze Zeit über Legierungselemente der Materialien, die wir bearbeiten, geredet. Aber es gibt natürlich auch Legierungselemente speziell bei Werkzeugen, weil zum Beispiel besonders zäher Stahl muss ja auch zerspannt werden von einem Material, was das überhaupt zersparen kann. Da kann es ja nicht mit Watte dran gehen, so, dann passiert da ja nichts. Deswegen gibt es auch relativ viel spezielle Legierungen oder Bezeichnungen für Legierungen von den Schneidstoffen. Ein paar haben wir schon erwähnt. Das war einmal der HSS. Genau, wollen wir da einfach mal einsteigen oder?
Ja. Ja, Frank?
Ja, was? Genau. Also es gab vor dem HSS, ja, gab es auch den HS, wollte ich noch sagen. Also der HSS ist ja schon die zweite Stufe.
Echt, es gab HS?
Ja,
gab es. Okay, das habe ich noch nicht gehört.
Ja, also eigentlich fand ich die Überleitung gar nicht so schlecht. Das Problem ist natürlich, umso hochwertiger die Einsatzstoffe sind, also sprich die Werkstoffe, umso besser müssen natürlich auch die Werkzeuge zum Bearbeiten werden. Und das ist eigentlich genau der Punkt, was Frank da sagte mit HS und HSS. Das sind im Prinzip so die ersten Spezialstähle gewesen, die hergestellt wurden, eben um Stahl zu bearbeiten. Also um irgendwas zu fräsen, zu schneiden, also Spanen zu bearbeiten, braucht man logischerweise ein Werkzeug, was härter ist als der Werkstoff. Und dafür hat man eben diese entsprechenden sogenannten Schnellarbeitsstähle erfunden. Und das ist im Prinzip der HS-Stahl. Und später hat man diese Legierung dann eben noch ein Stückchen weiter nach oben gehoben in ihrer Zähigkeit, in ihrer Härte und so weiter und hat die dann eben Hochleistungsschnellschnittstahl genannt. Das war dann eben der HSS-Stahl. Also man hat da einfach noch ein S dazu gemacht, gehangen. Mittlerweile sind wir über den Punkt der HSS-Stähle eigentlich drüber hinaus. Im Prinzip ist ein HSS-Stahl eigentlich ein ganz normaler, hochlegierter Werkzeugstahl mit entsprechenden Legierungsbestandteilen, die enorme Härten und enorme Elastizität ermöglichen. Also es ist besser als der normale, ich sag mal, Kaltarbeitsstahl. Aber man kann zum Beispiel, was heute in der Praxis eigentlich gängig ist, damit keine gehärteten Werkstoffe bearbeiten, also keine gehärteten Stähle und so weiter. Um so etwas zu bearbeiten, brauchen wir spezielle Werkstoffe. Und selbst bei den Stahlverwendungen geht man immer mehr dazu über, sogenannte pulvermetallurgische Werkstoffe zu verwenden. Pulvermetallurgische Werkstoffe ist ein gewaltiger Begriff, der im Prinzip beschreibt, dass man versucht, das Gefüge des Stahls direkt zu beeinflussen, beziehungsweise nicht nur des Stahls, sondern überhaupt das Metallgefüge. Das Problem ist, wir hatten ja am Anfang gesagt, dass die Stahlschmelze praktisch beim Abkühlen zu Kristallkörnern zusammenwächst. Man kann sicherlich beim Abkühlprozess dieser Schmelze beeinflussen, wie körnig der Stahl wird, also ob es ein sehr grobes oder ein sehr feines Korn wird. Aber man kann damit natürlich nicht so frei das konfigurieren bzw. so frei herstellen, wie man das gerne möchte. Der pulvermetallurgische Werkstoff ist ein Ansatz, das zu erreichen. Im Prinzip, der Name sagt es eigentlich schon, stellt man aus seinen Legierungsbestandteilen ein sehr, sehr feines Pulver her. Dieses Pulver wird dann zu einem sogenannten Pressling zusammengedrückt, also wie im Sandkasten man mit Förmchen arbeitet, wird dort im Prinzip dieses Metallpulver verarbeitet. Und danach wird dieses Metallpulver thermisch behandelt, also zu gut Deutsch gebacken. Beziehungsweise es gibt auch Verfahren, wo mit einem Oxidationsprozess gearbeitet wird, aber das ist dann noch ein bisschen spezieller. Aber pulvermetallurgischer Werkstoff heißt einfach nur, es wird ein sehr feines Metallpulver genommen, es wird gepresst zu einem Pressling und dann wird es gebacken bei entsprechenden Schmelztemperaturen. Der Trick bei der Sache ist der, man kann erstens Legierungsbestandteile hinzufügen, die keine homogene Schmelzen bilden würden. Also sprich, man kann zum Beispiel Stahl mit Kobalt legieren, was normalerweise beim Schmelzen nicht möglich wäre. Bei pulvermetallurgischen Werkstoffen funktioniert das. Das hängt damit zusammen, dass man im Prinzip bei pulvermetallurgischen Werkstoffen immer mindestens zwei Legierungsbestandteile hat, wobei das eine Legierungsbestandteile als, wie soll ich sagen, als Klebstoff dient, als geschmolzene Verbindung, die den anderen Legierungsbestandteil sozusagen einschließt und eine stofflich-chemisch feste Bindung eingeht an dieser Stelle. Und diese Stoffe, also diese pulvermetallurgischen Werkstoffe, weisen stellenweise sehr, sehr extreme technologische Festigkeiten, thermische Stabilität oder Härten auf. Also die können wirklich bis ins Extrem gehen. Und damit sind wir eigentlich auch schon bei den Legierungsschneidstoffen, bei den Hartmetallen angegangen. Weil Hartmetall ist eigentlich bloß ein vereinfachter Name für pulvermetallurgische Werkstoffe. Also wenn irgendjemand kommt und sagt, man hat einen Fräser aus Hartmetall, ist dieses Hartmetall eigentlich nichts weiter als ein pulvermetallurgisch erzeugtes Werkstoff.
Das Verfahren heißt Sintern.
Ja, das ist das. Also dieser Backprozess, das ist der sogenannte Sinterprozess. Und der Vorteil von eben Werkzeugen aus Hartmetall beziehungsweise Vollhartmetall, der Unterschied zwischen Hartmetall und Vollhartmetall ist eigentlich bloß der. Es gibt ja diese sogenannten Wendeschneidplatten, also sprich ein Fräser, Grundkörper, auf dem ein einzelner, eine einzelne Schneide draufgeschraubt wird, die aus einem deutlich festeren Material ist, also verschleißfesteren Material ist, beziehungsweise härteren Material ist, gibt es verschiedene Einordnungen. Oder man baut eben diesen gesamten Fräser von Anfang bis Ende eben aus Vollhartmetall. Ist ein sehr teures Metall, also dieses Hartmetall, weil es eben recht schwierig herzustellen ist. Es ist im ersten Moment sofort ersichtlich, dass es Vollhartmetall ist, weil es wiegt einfach sehr viel mehr, weil es eine sehr, sehr, sehr feine Körnung hat und damit eine sehr, sehr hohe Dichte erreichen kann. Nicht zuletzt wiegt es auch relativ viel, weil gerade Vollhartmetallfräser sind sehr, sehr oft mit hochdichten Materialien, eben wie schon angesprochen, mit Kobalt, mit Wolfram, legiert und diese haben ja schon von Hause aus eine sehr hohe Dichte, zumindest sehr viel höher als zum Beispiel Stahl oder Eisen.
Ja. Dann würde ich jetzt mal noch, also jetzt haben wir einmal die HS und die HSS-Stähle, was man halt jetzt noch so als normalen Stahl bezeichnen kann, und dann die nächste Stufe, die Sinterwerkstoffe. Und dann, was einem so als Laien oder so überhaupt mit als erstes auffällt, sind halt dann die Beschichtungen. Zum Beispiel diese goldenen.
Ja, also das Beschichten von Werkzeugen hat man eigentlich schon zu HSS-Zeiten angefangen zu entwickeln. Einfach aus dem Grunde, dass sich HSS eben nicht mehr dazu geeignet hat, diverse Werkstoffe zu zersparen. Also beziehungsweise technologisch einfach, ich sag mal, am Ende der Entwicklung angekommen sind. Und man hat dann angefangen, HSS-Stähle zum Beispiel mit Nitriden zu beschichten. Also ein Nitrid, das ist im Prinzip ein Stickstoffkristall, also rein physikalisch oder chemisch betrachtet. Und gerade in den Nitriden gibt es stellenweise sehr, sehr harte Werkstoffe. Also die erste Beschichtung, die wahrscheinlich jeder Laie kennt, das sind diese schönen goldenen Bohrer im Baumarkt. Das ist ein Titannitrid. Und das ist die Beschichtung, die man als allererstes so im großen industriellen Maßstab eingeführt hat und verwendet hat. Man verwendet sie stellenweise auch noch heute, allerdings weniger auf Fräswerkzeugen oder Bohrwerkzeugen, sondern eben tatsächlich zum Beispiel in Umformwerkzeugen, Biegewerkzeugen oder sowas werden heute noch ganz gerne Titannitrid beschichtet. Das Titannitrid wird in einem Metallaufdampfungsverfahren eben auf den Stahl auf das Stahlwerkzeug aufgetragen und bildet darauf eine Schicht, die ist je nach Verfahren und je nach technologischer Sinnhaftigkeit zwischen wenige Mikrometer bis einige Hundertstel Millimeter dick. Diese dünne Schicht reicht aber völlig aus, um die Verschleißfestigkeit von dem Fräser zum Beispiel extrem heraufzusetzen. Also das Verschleißen eines Fräsers, also durch Abrasivität, also dass die Schneiden stumpf werden und abgeschliffen werden und dergleichen mehr, wird durch diese Beschichtung sehr, sehr gut verhindert. Weil Titannitrid ist sehr hart, extrem hart und es ist extrem temperaturbeständig. Und gerade beim Fräsen zum Beispiel ist Temperatur ja immer so eine Frage. Also man muss ja, wenn man kühlt Fräser ja in der Regel fast immer, einfach um die Belastung beim Zersparen vom Fräser her abzuführen, also die thermische Belastung. Und die Beschichtung aus Titannitrid in dem Falle eben erlaubt eine viel höhere Temperatur und damit kann man eben die Schneidgeschwindigkeit des Fräsers deutlich heraufsetzen, einfach weil die Temperatur eben viel besser verkraftet wird, die dabei frei wird.
Was zwei Effekte hat, nämlich einerseits natürlich bist du teilweise schneller und in der Produktion geht es ja immer um Geschwindigkeiten. Und vielleicht einfach nochmal, um den Begriff zu erwähnen, die Standzeiten erhöhen sich dadurch.
Ja.
Also das Standzeit heißt, wie lange kann das Werkzeug dauerhaft im Eingriff sein? Und auch da, Industrieunternehmen wollen sparen, am besten ist immer hohe Standzeit.
Ja. Genau, so ist es. Ja. Wie gesagt, der nächste Schritt in der Richtung ist eben, den Fräser nicht mehr aus HSS zu machen, sondern eben aus Hartmetall. Und darum wieder der nächste Schritt. Hartmetall alleine ist eben auch bloß Hartmetall, also kann man das Hartmetall auch noch beschichten. Bei Hartmetallen wird allerdings nicht mehr Titannitrit genommen oder selten Titannitrit. Es kommt ein bisschen auf den Einsatzfall drauf an. In der Regel werden dann Aluminiumnitride oder Kobaltnitride oder bestimmte andere Stoffmischungen benutzt. Also Metallbeschichtungen oder beziehungsweise Plasmabeschichtungen nennt man das in dem Falle, weil das nicht mehr bedampft wird, sondern mit einem Plasmabogen aufgetragen wird. Gibt es auch ein sehr komplexes Feld darüber. Also man kann da sehr tief drin versinken. Es gibt Spezialbeschichtungen mit Molybdeneinlagerungen, die Selbstschmierung erlauben. Es gibt Beschichtungen darüber, die Härten erlauben, die in Diamantbereiche hineinkommen. Wobei man sich immer vor Augen halten muss, es ist bloß eine Beschichtung, die nur wenige Mikrometer dick ist. Also wenn diese Beschichtung irgendwann mal verschlissen ist, dann ist sie einfach weg und auch solche Beschichtungen verschleißen natürlich. Und ein Nachteil der Beschichtung ist natürlich, das Nachschleifen von Fräsern zum Beispiel oder von Bohrern ist entweder gar nicht möglich oder nur schwierig möglich, weil wenn man die Beschichtung wegschleift, ist sie natürlich fort. Und es kann natürlich auch passieren, dass die Beschichtung so hart ist, dass man sich seine Schleiftechnik dabei in Mitleidenschaft zieht. Also gerade Aluminium-Carbon-Beschichtungen oder sowas, die sind stellenweise so hart, dass man sich damit problemlos eine Schleifscheibe kaputt machen kann.
Ja. Also was halt natürlich für den, das ist so der Klassiker, normalerweise früher hat man seine Bohrer halt auch einfach immer selbst nachgeschliffen oder so in eher handwerklicher Betrieben macht man das ja auch noch, aber in der Zerspanung, wir haben unsere Werkzeuge, weil das Einschicken zum Nachschleifen immer noch billiger war als das Neubestellen, haben wir die Werkzeuge halt wirklich gesammelt, sortiert und dann eingeschickt zum Spezialfachbetrieb, der die dann nachgeschliffen hat. Und dann auch eben neu teilweise beschichtet hat oder so, weil im handelsüblichen Betrieb kannst du das eigentlich nicht mehr machen.
Ja, das ist richtig. Also ich sag mal, wenn man entsprechend darauf achtet und eine entsprechende Fachfirma hat, die beschichtet sowas natürlich auch wieder neu. Das ist halt einfach dann eine Kosten-Nutzen-Frage, ob es billiger ist, tatsächlich einen neuen Fräser zu kaufen oder den entsprechend nachzuschleifen und neu zu beschichten. Das kommt sicherlich auch im Einsatzfall drauf an, also was man bearbeitet. Eine ganze Reihe Beschichtungen zum Beispiel sind auch darauf optimiert, entsprechende Nicht-Eisenwerkstoffe zu zersparen, also wie zum Beispiel Carbonfiber oder abrasive Plasten und ähnliches, beziehungsweise eben auch für Holz oder Materialien, die extrem thermische Anforderungen stellen. Und dafür braucht man dann tatsächlich zum Beschichten auch eine Firma, die sich damit auskennt, die sowas machen kann und die natürlich auch die Technik da zur Verfügung hat. Also niemand hat jetzt irgendwie in seinem kleinen CNC-Fräsbetrieb irgendwo eine Plasmabeschichtungsanlage stehen. Also das ist natürlich klar. Ja, warum überhaupt Vollhartmetallfräser wäre vielleicht noch zu erwähnen. Das hängt einfach damit zusammen, durch die hohe Dichte und feinste Gefüge, also feinkörniges Gefüge, sind diese Fräser extrem schwingungsstabil. Das bedeutet, man kann natürlich mit viel höherer Leistung und viel höheren Drehzahlen arbeiten an den Fräsmaschinen, was eben dazu führt, dass man schneller fertig ist und dass man eben viel härtere und viel zähere Werkstoffe bearbeiten kann. Also zum Beispiel was früher im Werkzeugbau gängig war, dass man zum Beispiel eine Form im weichen Zustand vorgefräst hat, dann hat man sie gehärtet und gehofft, dass es alles stimmt. Und das macht man heutzutage eigentlich gar nicht mehr. Man tut sich im Werkzeugbau mittlerweile Formen einfach nur noch grob bearbeiten, gibt sie zum Härten und dann gehen die auf die CNC-Maschine und werden im harten Zustand mit entsprechenden Hartmetallfräsern oder Vollhartmetallfräsern dann fertig auf Maß gefräst und hat eben sich des Risikos, dass eben durch die thermische Behandlung des Stahls zu irgendwelchen maßlichen Verzerrungen gekommen ist, eben damit komplett ausgeschlossen, weil eben der Stahl in seinem endgültigen Härtezustand, so wie er eben irgendwann mal verwendet werden soll, fix und fertig bearbeitet wird.
Ja, dann haben wir jetzt HSS, Hartmetall und die
Sind da Werkstoffe?
Ich kann dieses Beschichtungswort gerade gar nicht mehr sagen. Ja, wir haben noch einen einzigen Werkstoff, der ansonsten in unsere Werkstoffe davor zu den Schneidwerkstoffen gar nicht so richtig passt. Aber wir fanden, es muss wenigstens mal kurz erwähnt werden, und zwar die Keramik als Schneidstoff noch.
Ja, also Keramik war im Prinzip eigentlich sogar schon vor den Vollhartmetall-Werkstoffen ein Versuch. Im Prinzip ist ja eine Keramik genau dasselbe wie ein Sinterwerkstoff. Also eine Keramik wird ja im Prinzip ganz genauso hergestellt. Also heißt vielleicht anders, aber im Prinzip, man nimmt ja ein Pulver, in dem Falle eben, ich sag mal vereinfacht, eine Tonerde und brennt sie oder backt sie zu einem bestimmten Produkt. Also es ist im Prinzip genau dasselbe wie bei den pulvermetallurgischen Werkstoffen. Der einzige wirklich große Unterschied ist eben der, es wird nicht Metall genommen, sondern es werden diverse Nicht-Eisen-Verbindungen verwendet dafür. Also irgendwelche Silikate beziehungsweise ich komme gerade nicht drauf. Quarze? Quarze sind auch Silikate. Also der Unterschied ist hauptsächlich, Schneidkeramik ist im Prinzip kein metallischer Werkstoff, sondern ein nicht-metallischer Werkstoff. Keramiken können sehr, sehr hart sein. Die können auch extrem hohe Temperaturen abhalten. Also die thermische Stabilität von Keramik ist, oder von keramischen Schneidstoffen, muss man ja natürlich sagen. Also man darf jetzt sich nicht vorstellen, dass man da irgendwelche Scherben von Mutters guten Porzellangeschirr nimmt.
Auch wenn es witzig wäre.
Ja, es sind schon technologisch ausgewählte Keramikwerkstoffe. Die können eben, wie gesagt, einige tausend Grad an Temperatur abhalten. Also das geht bis weit über 5000 Grad Celsius, was eine Schneidkeramik überstehen kann. Die werden heutzutage eigentlich fast nur noch in Spezialfällen verwendet, weil Keramik hat einen großen Nachteil. Die ist sehr schlaganfällig. Und gerade zum Beispiel beim Fräsen oder sowas hat man immer häufig mal mit schlagender Belastung der Schneide zu tun. Also das kann zum Beispiel beim Fräsen einfach schon ein Loch sein, was da im vorhergehenden Fertigungsprozess eingebracht worden ist. Wenn da der Fräser drüber wegfährt oder über die nächste Materialkante fährt, gibt's ja einen Schlag, wo dir praktisch die Schneide wieder ins Material eintaucht und eine Keramik reagiert darauf natürlich empfindlich. Schneidkeramiken sind meistens als Wendeschneidplatten ausgeführt, also sprich, man hat bloß eben eine kleine Schneide, die man einzeln auf einen Metallkörperfräser aufschraubt, sozusagen, beziehungsweise festgeklemmt wird er in der Regel. Ja, also ansonsten ist jetzt an den Schneidkeramiken so viel Besonderes nicht dabei. Wie gesagt, werden für Spezialsachen verwendet, also zum Beispiel Werkstoffe, die extrem hohe Abrasivverschleiß erzeugen, werden gerne mit Schneidkeramiken geschossen, weil Schneidkeramik da relativ viel Widerstandskraft gegen solche Belastungen hat. Also zum Beispiel Faserverbundwerkstoffe wie Glasfiber oder Carbonfiber wird mit Schneidkeramiken gern bearbeitet oder aber auch vernetzte Plastiken. Also vernetzte Plastiken neigen zu einem Kleben, nenne ich es jetzt mal, verallgemeinernd an den Schneiden. Und damit erzeugen die einen sehr hohen Verschleiß an der Schneide und Keramiken sind da recht widerstandsfähig dagegen. Mal abgesehen davon, dass Plastikwerkstoffe diese Schlagbeeinflussung deutlich geringer ist als zum Beispiel beim Stahl.
Ja. Gut, dann sind wir eigentlich durch. Wir haben unsere Fragen alle beantwortet bekommen.
Ja.
Hat Franzi noch eine?
Nein.
Nein, da würde ich nochmal die Folge grob zusammenfassen. Also wir hatten ganz am Anfang die Vorstellung und einen kurzen Überblick über das Erodieren. Dann sind wir zu den Metalldefinitionen nochmal aufgegriffen und zu den Stahl. Vor allem zum Stahl, den haben wir etwa ziemlich ausführlich und zügig behandelt. Mit den Gefügearten, mit dem raumzentrierten und flächenzentrierten und wie sich das mit der Wärme und dem Kohlenstoff verhält. Und dann haben wir einen Beispielen gearbeitet, was das mit den Legierungen zu tun hat. Und auch nochmal die Stahlnummern, was wir in der letzten Folge schon angefangen hatten mit der Stahlbezeichnung und den Zusammensetzungen. Genau, dann sind wir die Hauptlegierungen mal durchgegangen, was in so einem täglichen Metallbereich so über den Weg läuft. Und zum Schluss haben wir halt jetzt nochmal die Schneidstoffe behandelt. Und da denke ich mal, haben wir auch zumindest keine großen Lücken hinterlassen.
Nein.
Genau. Dann bedanke ich mich vielmals für Schartus, dass er sich gemeldet hat und uns Frage und Antwort stand.
Dankeschön.
Kein Problem. Gern doch.
Ja.
Und wir hören uns hoffentlich bald zu einer nächsten Folge und wünschen euch viel Spaß beim Hören von dieser.
Genau. Bei Fragen einfach in den Kommentaren oder bei Twitter. Wir geben unser Bestes.
Und wenn nicht, fragen wir einfach Chartus. Der ist ja auch, genau, Chartus, dich findet man bei Twitter unter @Chartus.
Genau.
Ja.
Einfach zu merken, einfach zu handhaben.
Okay. Genau, vielen Dank.
Auf Wiederhören.
Tschüss.
Auf Wiederhören.